Bal 10 Minuten op 10 an dummer Zeit wie eisen Witte am Moyes Magazin. An dufe gimmer haut nach enkeier op Leipziger Buchmesse, weil op der Platz do sind Valeria Berdi an de Michel Delage. An sie sind no do. Gute Moyen der zwei River op Leipzig.
Gute Moyen, Jean-Claude. Gute Moyen.
Voilà, das den echten, du den echten Abend Hanna, die ich, an du warst oft relativ viel das mengen ich.
Ja, also gestern war der ganze Tag ganz viel los, aber sie wirklich von enger Platz auf die nächste gerannt und aber wurde ihn oft eben der Pech, dass die Flutsachen parallel laufen und da sind sie dann eben nicht alles kann laufen gehen.
Du musst die Schwan treffen.
Voilà, und damit also sind auch ganz viel beschäftigt, wie überhaupt mal die Schwan zu machen und jetzt gucken, was alles läuft. Aber wie gesagt, wir sind aber mal irgendwie auf der richtigen Platz. Und ja,
weil er auf der richtigen Platz war, und eng, die von den Plätzen waren natürlich, du hast es gestern schon gesagt, dass auf der Leipziger Buchmesse auch viel Preise verteilt gehen, und du warst dann auch dabei.
Ja, du warst auch dabei, du warst natürlich dann, das an der Glashalle, natürlich das ein ganz schöner Platz aus dem Zentrum von der Buchmesse, wo eben der ganzen Plafond oder Dach, das war ein Kugel eben aus Glas, und bei dem schönen Wetter war das natürlich auch flott, wie dann dort dran zu sitzen, wo dann eben Preise verteilt sind. Und es sind drei, die wichtig sind, den einen aus dem Übersetzungspreis, und den aus Tistia und Eva Ruth Wemmergängen. Der zweite Roman aus dem rumänischen Übersetz Verlorener Morgen von der rumänischen Autorin Gabriela Adamestreu. Und was interessant ist, das Buch ist schon 83 geschrieben ging. In Rumänien, mit Demos war das ja noch unter dem Ceausescu. Und da wird das Buch zensiert ging. Und die Sachen müssten geändert gehen. Und bon, da ist eben an einer neuen Ablage dann rausgekommen. Und eben die Übersetzung, als dann, die soll gelungen sein, als dann eben noch primiert ging. Dann war doch ein ganz wichtiger Preis, das natürlich aus dem Sachbuchpreis mit Uno Spätz-Michel, da vielleicht mit drüber. Und dann natürlich aus das, was am meisten gefeiert wird, aus dem Leipziger Buchpreis für die Fiktion. Und da habe ich dann der kleine Cut geschickt.
Und die Preisträgerin des diesjährigen Belletristikpreis ist Anke Stelling.
Das schenkt ja aber Zustimmung von zu haben, die Nomination oder die Brüfung.
Ja, die wird Zustimmung von, aber was interessant ist, die war wirklich aber trotzdem als Außenseiter gehandelt gehen. Es war vor allem Jaroslav Rudisch, den als Favorit gegolten hat, weil er eben auch so eng. Das ist ja das, was die letzten Jahre immer geeiert wird, das sind so Jahrhundertsagen. Und hin und doch eben an seinem Roman, das ist eben noch so eine lange Geschichte, und geht immer um Tschechoslowakei, es geht um Trennung,
es geht um den Krieg. Das ist ein Schlüssel, das ist kein Deutscher.
Ja. Und dafür war das ein bisschen überraschend.
Und plus, weil auch Tschechien, Gastland das von der Leipziger Buchmesse des Jahr.
Ganz genau, ich meine, das war auch ein bisschen, was an den Kopf von den Leuten drauf war, dass sie durchgesehen haben, dann müsste auch ein tschechischen Autor gewonnen. Aber wie gesagt, ja.
Wie, also nicht bei den Preisen immer so, pardon, ich denke an der Brüche, aber das auch beim Film gesagt, den ganzen Tag so, es könnte erstens nie so, wie in zweitens gemengt wird.
Ganz genau, ich meine, da sind eben die Preise immer für Überraschungen gut. Denk mal, just an den Literaturnobelpreis, ne? Entweder aus der Bob Dylan oder Gurkin, den er kriegt, ne?
Oder ich werde nie mehr Pronostik gemacht, ja.
Voilà. Und ich meine, heuer ist aber, wie gesagt, ich habe ein Buch noch nicht gelesen, schon mal da war schon gekauft, und es schenkt sich aber ganz gut uns, also liest sich mal ganz interessant tun. Und ich meine, da haben wir eben auch Jury-Sprecherin Wiebke Poromka, was dann eben auch heuer auf der Buchmesse gesagt wird, für was, also vielleicht mal um was es am Buch geht.
Wir, die wir hier sitzen, meine sehr verehrten Damen und Herren, haben Sie doch ganz sicher, unsere Schäfchen im Trockenen. Wenngleich unsere Kontostände variieren mögen, so wissen wir uns doch aufgehoben in dem gemeinsamen, beruhigenden Gefühl, wir sind gebildet, reflektiert und informiert, leidlich, kreativ, tolerant ohnehin und vermutlich ist der eine oder die andere von uns sogar sozial engagiert. Und wo gerade die Zeit dafür fehlt, da verzichten wir doch immerhin auf Plastik, denn wir wissen, wie man ein gutes Leben führt. Einer aber stört gewaltig und das ist Resi, die Erzählerin aus Anke Stellings Roman »Schäfchen im Trockenen«. Resi ist Schriftstellerin und hat gewagt, nicht nur über das arrivierte Milieu zu schreiben, als dessen Teil sie trotz ihrer prekären Einkünfte lange Jahre geduldet wurde, sondern über einen Kreis engster Freunde und vielleicht auch über uns. Die Quittung lässt nicht lange auf sich warten. Ihr, dem Mann und 4 Kindern, wird von einem dieser Freunde die Wohnung gekündigt. Selber Schuld, Katapult, wie es in einem Spruch aus der Kita heißt. Aber nicht die Frage der Schuld ist es, die Anke Stellings Protagonistin antreibt, sondern die Wut und die Irritation darüber, wie sie so lange die Augen hat verschließen können dafür, dass wir mitnichten in einer Gesellschaft leben, in der kulturelles Kapital oder Bildung die unterschiedlichen finanziellen Startbedingungen ausgleichen könnten, mit denen ein Mensch ins Leben entlassen wird.
Voilà, dat war lot Motivation, also net Motivation vun der Jury, mit den Inhalt vum Buch an de Jury muss jo rapst oder davon tun dann.
Ja, also ich meine, was der Teil Luscher weiß, was Tiepke Borumke gesucht hat, ist einfach gesellschaftskritische Romanas an eben sich immer da beschäftigt, vor allem mit der sozialen Situation in Deutschland. Und das ist aber auch ein Rückblick auf die Bewegung von den 60er, 70er Jahren, wo nach irgendwie Hoffnung war, wo die Welt sollte noch geändert gehen. Und ich meine, das ist vielleicht interessant, dass Tresi auf diesem Weg kennenzulernen. Voilà, und die Begründung von der Jury, die können wir dann noch direkt auslauschen.
Schäfchen im Trockenen ist ein scharfkantiger, harscher Roman, der wehtun will und wehtun muss, der protestiert gegen den beständigen Versuch des Besänftigtwerdens, der etwas aufreißt in unserem sicher geglaubten Selbstverständnis und dadurch den Kopf frei macht zum hoffentlich klareren Denken. Liebe Anke Stelling, danke, dass Sie uns zum Hinsehen zwingen. Danke, dass Sie uns verunsichern. Herzlichen Glückwunsch zum Preis der Leipziger Buchmesse 2019.
Das ist schon interessant, wenn ihr seht, merci, dass ihr uns verunsichert. Das ist das Buch, das sicherlich an die Zeit haut fällt, wo ihr da auch aus der Politik hört. Das ist gar nicht so schlimm. Geht alles so relativiert, obwohl es reelle Probleme sind.
Genau, ich meine, das ist genau das, was durch die Jury motiviert wird, für eben der Anke Stelling den Preis zu gehen.
Du, den Titel von dem Buch ist ja Schäfchen im Trockenen. Wenn ihr das so hält, holt sie dann nur Schäfchen am Drüsten. Was bedeutet so ein Preis wie der Literaturpreis oder den Belles-Tritzig-Preis auf der Leipziger Buchmesse? Das gibt dem Buch schon einen Schub, oder nicht?
Das gibt dem Buch ganz sicher Schub, ob schon sie hat, wie gesagt, schon 7 Romane geschrieben. Sie hat auch ein Reihe Cannabische geschrieben, mit ihrem Buch Boden tiefe Fenster, weil sie 2015 schon auf der Long liest, für den Deutschen Buchpreis. Mit der Teilnahme ist aber nur effektiv dann die erste Kehr. Ich meine, sie war auch selber immens überrascht gestern, oben, sie konnte schüss Merci suchen, sie hat dann die Leute Merci gesagt, die sie unterstützt und hier im kleinen Verlag, der Verbrecherverlag, hat auch noch Merci gesagt, und du konntest auch nicht mehr schwätzen, und ich meine, sie war auch immens überrascht.
Das tut natürlich ein Beweis, den Preis, was wir gestern auch zum Teil redet hatten, nämlich, dass Autoren, die nicht rund einen Preis kriegen, und dann eben noch, dass es da wert ist, als kleine Verlag, auf die Fahrt zu gehen.
Ja, ganz genau. Und das ist ja auch das, was schon ein paar Mal überrascht wird, dass eben, dass sie gewinnt, dass immer der Suhrkampf, dass Ruhwald, dass eben die Großverlag dann auch die Preise mitwählen. Und ich meine, für so kleine Verlag wie die Verbrecherverlag, in der Zeit viel für sie schwätzen, die auch noch mit diesem Preis ausgezeichnet zu gehen, ich meine, das ist auch eine Unerkennung eben, dass sie nicht muss. Aber das vielleicht auch Jury aber auch unabhängig aus, was ich meine, das ist ja auch das, was in Frankreich oft Thema aus der Goncourt oder Renaudot, so wie objektiv aus der Jury da, wenn sie selber an den einzelnen Verlegen schaffen. Ne?
Kann ich noch so eine, ja, denn das ist immer gut, wenn ich einen Preis kriege. Ich meine, der Leipziger Buchpreis, den hört nach etwas, wie kann ich das so, etwas innocent ist unsere Schwelle nach wirklich ob Buch gemünzt das an. Du geht es nicht, weil dein Voraus, wo du nicht, wie sie siehst, auch nicht um den Kommerz allein geht.
Nee, eben. Und ich meine, das ist ja auch, wie gesagt, das ist ja Dester Kinski, was man für einen ganz lyrischen Roman Hein, den Leipziger Buchpreis gekriegt hat, das war eine Überraschung. Also, das war auch, doch keiner mit gerechnet, weil die eben wirklich ein ganz komplexes Spruch hat, die sie hat, ganz lyrisch, was sich nicht so modern ist und dass dann so Bücher und so Autoren Preise gewonnen schmengen, das schwätzt einfach viel Literatur.
Der war gestern bei der Preisüberreichung dabei, und du hast ein bisschen umgeguckt, wie ist die Stimmung dann am nächsten Tag auf der Buchmesse, weil wir ja nach gestern gesagt, die Leipzig charakterisiert sich auch durch einen gewissen familiären Charakter.
Ja, ganz genau. Also, es sind natürlich furchtbar viele Leute gestern schon da gewesen. Heute werden da noch mehr sein, am Samstag, also, wie geht es
aus?
Noch mehr, ja.
Noch mehr.
Was überflut ist, dass, wie gesagt, durch die einzelnen Länder, die dann ihren Stand tun, die sind dann oft zusammen und dann dazwischen sind Diskussionsrunden. Aber was ich ein bisschen das Jahr nicht so flott fand, dass dann der Stand vom Gastland, schon ein Eindruck, wäre mir klein, wie das letzte Jahr. Letztes Jahr war ja Rumänien. Und ich hatte das letzte Jahr, wenn ich offen, mich zugänglich fand, da konnte ich noch sich zu mir da hineinsitzen. Und das Jahr ist alles viel mehr klein und tut ihnen wirklich Probleme, für Sachen mal zu kriegen, weil nicht oft genug aufgeschirmt ist. Das heißt, wenn ich nicht an der ersten Reihe sitzt, da kriege ich oft Diskussionen nicht mit. Also, das ist, und wie gesagt, zum Beispiel eben den tschechischen Stand, also alles, was rundherum ist, eben mit Tschechien verbunden ist, das ist für mich nicht so offen wie letztes Jahr mit Rumänien. Mir das kann aber auch schüsst persönlichen Eindruck sein. Michel, was meinst du?
Ja.
Ich meine, den Eindruck, der stimmt schon. Ich gehe proposieren, eher mal bei der Michel Delage kommen, dem am Harald Jena ein Interview gemacht wird, vielleicht ein musikalischer Break, und zwar mal Elvis Costello. Every day I write the book.
Wunderbar.
Every day, every day, every day I write.
Den Elvis Costello, I write the book, an the book ist sicherlich auch Stichwort von Haut. Wir sind noch direkt auf der Leipziger Buchmesse bei meinen zwei Kollegen aus der Kulturredaktion, beim Valeria Berdi und Michel Delage. Die Valeria hat also gerade den Literaturpreis, den Leipziger Buchpreis, vorgestellt und danke Stelling. An Loas, dann Michel Delage, den hat ich mir den Sachbuchpreis bekommen. Guten Morgen, Michel Rundisch.
Ja, guten Morgen, Jean-Claude. Das stimmt, ich habe mich mit dem Sachbuchpreis bekümmert, weil ich mich am größten Ganzen auf der Buchmesse mit dem Sachbücher bekümmert. Also, ja, so nicht nur Literatur, ich habe den ganzen Körper Sachbücher, die präsentiert gehen. Und dann gilt natürlich die Selektion von Sachbücher und zum Schluss dann auch ein Gewinner, den Preis da kriegt. Das Jahr waren eine Reihe Autoren selektioniert, gehen drinnen den Harald Jener, den dann den Preis da gewonnen hat. Und ich hatte Chance, auch gestern mit ihm zu schwätzen, dass also am Punkt den ersten Interviewpartner, den ich mal gestern konnte, gruppen. Und dann, voilà, wie dann gegangen ist, hat den Herr dann den Preis gekriegt. Was das hat für ein Buch, den Titel aus Wolfszeit, Deutschland und die Deutschen 1945 bis 1955. Das ist ein Mentalitätsgeschichte, wie ihr so schön seht, geht darum, so Anfang, Geschichte von den normalen Leuten, vom Alltag, für das erzählen, wie das damals war, nur im Krieg, Deutschland war ja an der Kopfgeschosse von den Alliierten, Deutschland hat den Krieg verloren, nur der Bombardement, da hat eben das Land schmissen, abbauen. Und ja, wie haben die Leute damals gelebt, was waren ihre Vorstellungen und so weiter, und darauf geht der Porto an. Den Harald Jener, also kein Historiker, das ist ein Journalist, der vor langen Jahren hat für die Frankfurter Allgemeine Zeitung geschrieben, dann war ein Feuilletonchef von der Berliner Zeitung, also kein Historiker. Normalerweise, also immer ein bisschen skeptisch, wenn ein Journalist sich so historisch, weil du gelöschten Sujet, breit du gelöschten Sujet, du rufst, mir heute scheint da war ein, etwas Interessantes, ihm etwas Interessantes gelungen zu sein, unter den fünf Büchern, wie gesagt, die selektioniert waren für den Preis, und den Herr Altener dann, den Preis kriegt, Jury hat gefunden, dass er den Sujet gut gemischt hat, hat dann nicht für alle auch gut geschrieben hat, seine Eloquenz geht ja viel gestracht an der Begründung von der Jury. Wie gesagt, den Harald Jena mit seinem Buch Wolfszeit, ich hatte gelesen, nicht gestern mit ihm zu schwätzen, und ich proposiere, dass wir den Interview da als Urlaubstren, die 10 Minuten, die Zeit hören wir uns.
Voilà, das machen wir dann nur direkt.
Ja, ich bin auch Historiker, also ich habe das studiert, aber ich habe natürlich keine Berufspraxis als Historiker. Und was wollte ich herausfinden? Ich wollte zunächst einmal eine Zeitreise unternehmen und einfach abtauchen in diese Zeit. Und ich hatte das Glück, dass ich 3 Jahre vorher in Altersteilzeit gegangen bin und deshalb auch die Zeit hatte, abzutauchen. Und ich habe am Ende tatsächlich auch schwarz-weiß geträumt. Ich habe die Schlager gehört der Zeit, die Musik gehört. Also ich habe die Filme gesehen und wahnsinnig viel Zeitung gelesen aus der Zeit. Ich wollte einfach wissen, wie die Deutschen mit dieser Katastrophe klargekommen sind, wie sie mit ihrer Schuld klargekommen sind, wie sie mit der Anarchie klargekommen sind, die ihnen ja gar nicht liegt. Wie die Bürokratie gearbeitet hat, nämlich problemlos weiter unter den neuen Herren und solche Dinge.
Jetzt geht man allgemein davon aus, dass die Deutschen nach dem Krieg eigentlich die Zeit vorher verdrängt haben. Ist das, was Sie auch festgestellt haben bei Ihren Untersuchungen?
Ja, das ist natürlich, haben sie die Zeit verdrängt. Und was ich gemerkt habe, ist, man stellt sich das Verdrängen ja immer so als ein großes Schweigen vor, so als ein vertrotztes, verstocktes Schweigen. Das gab es nicht. Oder in den seltenen Fällen nur bei den vielleicht wirklich Schuldigen. In der Regel gab es ein Ineinanderfallen von Aufklärung und Verdrängung. Man hat wahnsinnig viel über die vergangenen Jahre, Monate geredet. Natürlich hat man wahnsinnig viel über Hitler, über die Nazis geredet und hat aber in diesem Prozess die Akzente so gesetzt, dass man sich selber als Opfer fühlen konnte und damit die eigentlichen Opfer absolut in den Hintergrund gedrängt hat.
Wie hat man damals überhaupt das Leben wahrgenommen? War es eine Zeit des Aufbruchs oder wie muss man sich das vorstellen?
Es war eine Zeit enorme Paradoxien und absoluter Kontrast, eine Zeit des Grauens und eine Zeit des Aufbruchs, der Hoffnung. Es gab natürlich diese schrecklichen Erfahrungen auch der Ausbombungen im Nacken der Luftangriffe, überall Trümmer, irgendwie zum Teil lagen die Leichen ja noch in der Erde, es wurden ständig neue gefunden und gleichzeitig hatte man Lust zu leben, und zwar eine ungeheure Lust zu leben. Weil man überlebt hatte, wollte man jetzt den Tag genießen und, wie man heute so schön sagt, ordentlich auf den Putz hauen. Und das hat man auch gemacht. Man hatte richtig Lebenshunger.
Was gab den Menschen eigentlich Orientierungen? Sie zitieren ja auch Namen wie Döblin, wie Berthe Use. Was war die Bedeutung dieser Figuren für das Leben nach dem Krieg?
Man suchte erstmal Orientierung in der guten alten Zeit, also in allem vor Hitler, und diese Zeit wurde eben verklärt, und man suchte wenig danach, was denn jetzt eigentlich auch mentalitätsmäßig zum NS-Staat geführt hat. Es gab so eine Butzenscheiben-Romantik damals, die so vor allen Dingen im geistigen Sinne. Und dann gab es natürlich viele, viele moderne Experimente. So, dazu zählt Beate Use, die in meinem Buch eine große Rolle spielt als Start-up-Frau. Dazu gehört natürlich auch neue Technologien, und dazu gehört auch die soziale Marktwirtschaft, also auf die man setzt, einen Ausgleich eben zwischen den radikalen Markterfahrungen, die man auf dem Schwarzmarkt gemacht hat, und der Idee einer sozialen Gerechtigkeit. Und dadurch, mit beiden zusammen, ist ja eine Stabilität entstanden, für die man die Deutschen für Jahrzehnte bewundert hat.
Haben Sie sich jetzt mit sowohl der Bundesrepublik wie auch der DDR beschäftigt, oder haben Sie sich mehr auf die eine Seite konzentriert?
Ich hatte das Ziel, mich mit beiden zu beschäftigen, habe es auch gemacht. Ich kann nicht verschweigen, dass ich mehr einfach von Westdeutschland weiß, weil ich Westdeutscher bin. Und weil ich, was Ostdeutschland angehe, noch immer sehr, sehr viel lerne. Ich habe bei der Berliner Zeitung gearbeitet, 18 Jahre lang. Das ist ja ein Blatt, ein früheres SED-Blatt. Ich hatte sehr, sehr viele ostdeutsche Kollegen. Die Zeitung wird auch von Ostdeutschen vorwiegend gelesen und ist in Ost-Berlin beheimatet. Insofern weiß ich vieles auch über die Ostdeutschen, und die mich sehr, sehr faszinieren. Aber sicherer fühle ich mich einfach im Sprechen über Westdeutschland.
Das Buch hat ja auch den Anspruch, mit gewissen Klischees zu brechen. Was sind dann die neuen Erkenntnisse, die Sie in dieser Hinsicht gewonnen haben?
Das ist schwer zu sagen, weil so die Klischees, ja, man sagt, die Klischees brechen, aber die lösen sich nur so langsam auf. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es also auf jeden ersten Blick einen zweiten gibt und danach einen dritten und einen vierten, und die Dinge beim Nahanschauen immer faszinierender werden. Und dass vieles, was auf den ersten Blick nur negativ aussieht und ein einziges Grauen ist, dann auf den zweiten Blick wieder ein Keim zu einer Hoffnung bildet und einfach eine wahnsinnig wichtige Erfahrung war.
Und inwiefern war diese Zeit ausschlaggebend für die Entwicklung danach? Für das deutsche Wirtschaftswunder zum Beispiel und auch die Zeit jetzt?
Ich glaube, dass sie in vielen entscheidend war. Also die sogenannten 68er, zu denen ich mich so ein bisschen auch zählen muss wegen meines Alters. Damals war ich zwar erst 15, aber immerhin stark davon beeinflusst. Also wir, die 68er, haben ja immer behauptet, erst mit ihnen, erst mit der anti-autoritären Revolte, wäre aus der Bundesrepublik so ein bewohnbarer Planet geworden. Vorher war das eine verstockte, vermufte Zeit, die irgendwie komischerweise doch sich relativ friedliebend entwickelt hatte. In dieser Erzählung habe ich nie getraut. Ich glaube, dass, und ich glaube nicht nur, ich weiß es mittlerweile, dass die Deutschen der Nachkriegszeit viel, viel kontroverser waren, als man so denkt, dass sie viel offener waren, dass sie auch in ihren Ansprüchen an die Liebe einfach aufregender waren, als wir Nachgeborenen uns das so ausgemalt haben.
Woran machen Sie das zum Beispiel fest?
Ja, beispielsweise gab es Wohngemeinschaften in großer Menge nach 1945. Die waren zum Teil von der Not erzwungen, weil es eben wenig Wohnraum war. Gab aber nicht nur. Es gab in der Konstanze beispielsweise einer Frauenzeitschrift von 1948, gab es viele Berichte über Wohngemeinschaften. Es gab vielfach das, was wir später mit diesem blöden Begriff freie Liebe bezeichneten. Es gab viele Experimente mit, wie man heute sagen würde, Patchwork-Familien. Auch das alles durch die Not natürlich erzeugt, weil auch viele Leute umgekommen waren. Aber das ist ein Beispiel dafür, dass jede fürchterliche Seite auch ihre positive hat.
Da merkt man zum Beispiel auch, dass Adun 60 teilweise da schon angelegt war.
Ja, natürlich. Ja. Selbst der Begriff antiautoritär, also ist eine Erfindung der frühen 50er Jahre.
Wieder auf die beiden Deutschlands zurückzukommen, wie hat sich es gab ja dann parallele Entwicklungen, hat man sich da auseinandergelebt, wodurch wurde die Mentalität auf der anderen Seite geprägt, was waren da die großen Unterschiede letzten Endes?
Ja, die Unterschiede rühren natürlich durch die Einflüsse der unterschiedlichen Besatzungsmächte. Die Amerikaner und Briten, vor allem die Amerikaner, haben durch eine sehr, sehr geschickte, kluge Kulturpolitik die Westdeutschen schon ziemlich stark beeinflusst. Umgekehrt haben auch die Russen die Ostdeutschen in vielfacher Weise beeindruckt, also durch ihre Liebe zur Musik, also durch eine ungeheure Förderung der Klassik beispielsweise, aber auch durch die russische Literatur, durch die Tänzer und das, was immer so verklärend russische Seele genannt wird. Das hat tatsächlich eine große Rolle in Ostdeutschland gespielt und spielt es zum Teil noch heute. Aber was noch wichtiger war, die Teilung bedeutete trotz allen Leids in den Familien für die Deutschen ein gewaltiges Glück. Das wird immer unterschlagen, weil die Deutschen eben sich so gerne in der Rolle irgendwie des Jammerns wiederfinden. Tatsächlich führte die Teilung dazu, dass ja binnen kürzester Zeit aus den ehemaligen Feinden Verbündete wurden und die Amerikaner sich um die Deutschen, um die Westdeutschen und die Sowjets um die Ostdeutschen in einer Weise gekümmert haben, die ohne die Teilung ja völlig unmöglich gewesen wäre. Da wäre der, ohne die Teilung, ohne den Kalten Krieg, wäre der Gesichtspunkt der Rache wesentlich wirksamer gewesen. So wurde aus den absoluten Todfeinden ja binnen kürzester Zeit Verbündete oder wie man sogar in Ostdeutschland sagte, Brüdervölker. Also für die Deutschen gab es nichts Besseres als den Kalten Krieg.
Das war eine Art Nation-Building eben durch die Trennung.
Ja, um wieder zu sich zu kommen, mussten die Deutschen sich erstmal trennen.
Hat dieses Buch Ihnen jetzt Lust gegeben, sich vielleicht mit dem nächsten Jahrzehnt zu beschäftigen? Haben Sie da Lust drauf bekommen?
Nein, mit dem nächsten nicht, aber mit einem anderen. Aber das verrate ich jetzt noch nicht.
Voilà, Michel, das war ein Interview mit Harald Jener, den der Sachbuchpreis auf der Leipziger Buchmesse gewonnen hat. Das ist schon ganz interessant, das, was er noch erzählt hat. Zum Beispiel so ein Wort wie, dass er an der Zeit Lebenshunger hat. Und dann noch mit der Wohngemeinschaft, mit der freier Lebt, die gesagt hat, sicherlich auch ein kleiner Seitenhieb und Kommune 1 oder so. Das ist schon interessant, die Zeit, wo er beschreibt.
Ja, also ich meine, das, was du möchtest, das ist schon ziemlich größer Arbeit. Das sind leider kleine Details, die du zusammen gesammelt hast. Nicht sich jemand informiert, hat mir erzählt, nicht sich wirklich da an die Zeit gestellt, sind nicht wirklich mit dem Kopf an der Zeit gelebt. Ja, wie gesagt, für Journalisten ist immer ein bisschen kompliziert, wenn die so Bücher schreiben, dass die Verlese normalerweise immer besser den Historiker, aber die schenkt das aber gut gemäht zu haben. Wie gesagt, Wolfszeit Deutschland und die Deutschen 1945 bis 1955, das ist Sujet, den die Deutschen natürlich interessiert für Geschichte, auch für alle macht die Zeit nur im Krieg, die Zeit, die einfach voll irgendwie haben, zu schließen, du kannst so ein Buch gut verstehen, ja. Für was, dass so ein Buch auch gefördert wird durch den Preis.
Und dann eben noch, weil es genau die Zeit ist, wo es dieses Nomen kriegt, aber auch für die Führung dem eigentlichen Wirtschaftswunder in Deutschland, ne?
Ja, ich meine, du hast geschieden in der Zeit, ne, dass du nicht nehmen, dass du alles an den Kopf, also, dass nicht alles futti war, dass alles müsste abgebaut gehen, und wie ihr selber so, das war nicht nehmen eine Zeit von Konservatismus, das eine Zeit, wo einfach alles, möglich war, ne, ich meine, in Zukunft das ob, natürlich, wenn du im Boden leid, dann könnte nicht mehr noch besser gehen. Mhm.
Mir das auch interessant, wenn von der Sache ausgeht, dass an all Grausames auch etwas kann dran sein, was den du noch weiter gebrauchen, ne?
Ja, ich meine, das ist eine Lektion noch für andere Situationen am Leben oder für andere Gesellschaften. Boah, ich denke, du, aus Syrien, ja. Mhm. Wir haben viel gelesen, jedoch, als mit dem Sujet als nächstes setzen, ich noch mit Leuten geschaut, die aus Syrien kommen. Boah, darüber hören wir dann ein bisschen mehr in den nächsten Deja-Wochen bei unserer Antenne. Et voilà, das ist eine universelle Geschichte, und das weiß, dass sogar nur ein schlimmer Krieg oder im Bejob kann gehen. Und das Leid trotz allem dann lieben, weil, ja, was soll das machen?
Weil ich meine, das ist wirklich ein passendes Schlusswort, Michel Delage. Und noch Valeria Berdi, merci für ihr Kommentare und ihr Interview, die du mitbrüchst. Du dann lohnt, wer der euch auf den Weg machen, für ein neues Leid für das Mikro zu kriegen. Und das wird doch auch einen langen Tag gehen.
Mhm. Ja, wir machen das ganz gerne, das möchte viel Spaß.
Das kann ich mir vorstellen. Ich meine, wo bist du, also sind sie jetzt wie nicht beide wäschen?
Ja.
Okay, voilà. Vielmals ja, merci der zwei. Bis dann nächste Woche von der Römsi. Dann da wird man noch viel von Ivat Bischof von der Leipziger Buchmesse hören. Merci, ja, bis geschwind, denke ich.
Merci, Jean-Claude. Ciao.